Wir sind zwei Leute aus einem Kollektiv von Journalisten und Aktivisten, Aktivistinnen in Deutschland und Österreich und haben erstmals im Dezember 2010 eine Reise nach Honduras gemacht, also eine Delegation, einfach weil es uns interessiert hat, was es nach dem Putsch für eine Situation im Land.
Ihr seid jetzt seit ein paar Tagen schon unterwegs. Welche Projekte habt ihr besucht, beziehungsweise wo seid ihr gewesen bisher?
Also wir waren zunächst auf einem riesigen internationalen Treffen in der militarisierten Region Bajo Aguan, das liegt im Norden von Honduras. Und das war wirklich ein ganz inspirierendes Treffen. Also es waren weit über 1000 Leute da und wirklich, also Campesinos, Campesinas, Bauern, Bäuerinnen von vor Ort, Organisationen aus der Hauptstadt, Garifuna-Organisationen von der Küste, solidarische Menschen aus den USA, Kanada, Australien, Europa, also einfach ein ganz bunt gemischter Haufen von Leuten. Und ich fand auch sehr schön, wie es allgemein abgelaufen ist. Also es waren weniger jetzt langweilige Vorträge, sondern ganz viel, ziemlich emotionale Geschichten. Also zum Beispiel sind die ganzen Familienangehörigen nach vorne gegangen, die in diesem militarisierten Gebiet Menschen verloren haben, also die von Militärs oder Paramilitärs ermordet wurden. Und da wurde halt dann gemeinsam mit diesen ganzen Menschen, die angereist waren, der Toten gedacht und ganz viele Reden wurden immer wieder durch Sprechchöre unterbrochen. Also es hieß immer, seid ihr müde? Nein. Und seid ihr alle da? Und wir kämpfen für ein freies Honduras und für soziale Gerechtigkeit. Und also es war einfach eine ganz tolle Stimmung, aber eben auch, es gab ganz viele krasse Berichte und Zeugenaussagen von Leuten aus der Region, die halt erzählt haben, wie Militärs und Paramilitärs zu ihren Häusern gekommen sind und sie ausgeraubt haben und das Essen mit Rattengift überstreut haben. Oder ein 16-Jähriger, der Sohn vom Gemeindevorstand war, wurde mit Benzin übergossen und halt mit dem Tode bedroht. Und also ganz viele richtig schreckliche Sachen, die erzählt wurden und die eben auch gezeigt haben, wie die Situation wirklich vor Ort ist.
Muss man diese Geschehnisse, diese Erfahrungsberichte alle nach Bajo Aguan sortieren oder ist das eine Situation, die man überall in Honduras vorfindet?
Also in Bajo Aguan ist es wahrscheinlich gerade am schlimmsten in ganz Honduras, einfach weil dort ein Landkonflikt herrscht, der schon eine Vorgeschichte hat. Grundsätzlich gibt es große Bauernkollektive, denen das Land zugesprochen wurde. Aber durch eine kurze Gesetzesänderung, um halt Honduras dem neoliberalen Weltmarkt zu öffnen, wurden die Landtitel von der Regierung an Großgrundbesitzer verkauft. Und das heißt, die Situation ist, die Bauern sitzen auf dem Land, was sie bewirtschaftet haben, mit Cash Crops, also mit Palmöl, Palmen. Und gleichzeitig gibt es aber Großgrundbesitzer, die dieses Land für sich beanspruchen und eben offiziell die Landtitel haben. Und das sind wenige Männer, also es sind drei Leute, der bekannteste davon Miguel Facusé, einer der reichsten Männer von Honduras. Die haben mittlerweile wirklich Paramilitärs aus Kolumbien einfliegen lassen, um halt paramilitärische Strukturen in Bajo Aguan aufzubauen. Und dort werden jetzt eben Menschen vertrieben mit dem Militär und umgebracht durch Paramilitärs. Also die machen dann die Drecksarbeit. Aber so ist ganz klar zu beobachten, dass auch Paramilitärs mit Militärs mitfahren. Also dass es da einfach ganz klare Beziehungen gibt.
Und dass offenbar auch Landbevölkerung vertrieben werden soll. Ist es so, dass dieser Konflikt in Bajo Aguan abgekoppelt stattfindet von diesem Putsch und ja der Demokratiebewegung, die jetzt eigentlich will, dass es wieder ein freies Honduras gibt? Sind das zwei verschiedene Themen oder wo überschneiden die sich?
Also so kann man ganz klar sagen, dass Miguel Facusé, einer der Millionäre des Landes, auch den Putsch mitfinanziert hat. Und man kann eigentlich im ganzen Land findet man also Leute, die um um ihr Land kämpfen, auf dem sie seit 50 oder 100 Jahren sitzen mit der Familie. Und immer wieder tauchen halt diese Namen auf. Also es ist immer wieder Miguel Sarkozy, Ferrari, Rosenthal, halt die großen Millionäre des Landes, die hier wirklich alles besitzen. Oder also man kann es anstreiten, also sie besitzen zumindest die Landtitel, die ihnen die Regierung irgendwann mal gegeben hat.
Du sagtest, dass diese Großgrundbesitzer mitfinanziert haben oder mit unterstützt haben, zumindest kann man das irgendwie nachweisen. Also wie sieht das aus? Ist das eine finanzielle Stütze oder?
Naja, es war ja einfach die Situation, dass nach dem Putsch die internationale Gemeinschaft alle Kredite für Honduras gestrichen hat. Und Honduras, also die Wirtschaft von Honduras, beruht eben ziemlich auf internationaler Entwicklungshilfe. Und der Staat musste sich hoch verschulden, also eben der Staat, das Regime. Und da war es eben ganz klar, dass diese wenigen Millionäre im Land den Putsch unterstützt haben, weil es eben auch um ihre Interessen ging. Also Mel Zelaya, der geputschte vorherige Präsident, der hatte eben hier schon zum Beispiel in Bajo Aguan Verhandlungen mit den Menschen geführt und hatte durch das Petro-Caribe-Abkommen, also das ALBA-Abkommen über Öl, da hatte er schon Gelder, also in Millionenhöhe, gesichert, damit das Land quasi von den Großgrundbesitzern zurückgekauft werden konnte und an die Bauerngemeinschaft übergeben werden konnte. Und das ist halt mit dem Putsch weggewischt worden. Und das ist halt ein Prozess, den man eigentlich in ganz Honduras finden kann. Also Mel Zelaya war eben der erste Präsident gewesen, der sich den sozialen Bewegungen zugewandt hatte. Und es gab überall im Land eben Verhandlungen mit Bauern, auch Bäuerinnenorganisationen, und das ist dann einfach durch den Putsch wieder vollkommen weggewischt worden. Also diese Umverteilung, die in diesem Land angedacht wurde, wo eben wirklich auf dem Land 78% der Bevölkerung in Armut leben.
Nun ist es belegbar, dass es Menschenrechtsverbrechen gibt. Es ist auch nicht ohne Grund, dass es eben jetzt ein internationales Treffen in Bajo Aguan gab, an dem ihr teilgenommen habt. Was glaubt ihr, kann die Rolle von solchen internationalen Beobachtern, wie ihr es jetzt seid, sein? Also wie kann vielleicht auch die internationale Gemeinschaft an dieser Stelle in diesem Konflikt zu Hilfe eilen?
Ja, es ist natürlich immer wieder die Strategie, irgendwelche blonden, weißen, großen Leute irgendwo hinzusetzen, damit einfach das Militär oder Paramilitärs eben eingeschüchtert sind. Denn die Regierung das Regime von Porfirio Lobo ist natürlich sehr interessiert an einer guten Außenwirkung. Und da wäre es natürlich fatal, wenn jetzt jemand Internationales umkommt. Und wir haben das jetzt auf dem Treffen sehr bildlich gesehen, da sind wir in einer Kolonne in die Gemeinden rausgefahren und die meisten ausländischen Leute saßen in den Autos und von den Leuten vor Ort waren eben ganz viele auf den Pickups drauf und die Pickups sind eben sofort von dem Militär angehalten worden.
Was kann man tun, sage ich mal jetzt, von deutscher Seite aus, also von so einer Bewegungsseite aus, um den Menschen dort zu helfen oder auch Menschenrechtsverbrechen künftigen vorzubeugen? Also können wir jetzt aktiv irgendwas tun oder auch ihr, die ihr vor Ort seid?
Also ich denke mal, die wichtigsten Projekte, die es von internationaler Seite in nächster Zeit zu verhindern gibt, ist einmal das PAS-Projekt. Das ist ein Projekt, das von der EU mit 43 Millionen Euro unterstützt wird. Und da geht es um, also schön gesagt, die Justizreform des Sicherheits- und Polizeisektors in Honduras. Und das ist natürlich de facto Geld, das an die Polizei geht, die halt in den Städten für die meisten gewaltsamen Verschwindenlassungen, für die meisten Morde, für die meisten Menschenrechtsverletzungen verantwortlich ist. Und das ist natürlich unglaublich, dass die EU dafür Gelder gibt. Und das ist allerdings ein politisches Abkommen. Das heißt, wenn nur ein EU-Land einbricht und sagt, wir unterstützen das Abkommen nicht mehr, dann wird das geschasst. Also da wäre es jetzt einfach angebracht, halt ja die eigenen EU-Abgeordneten anzugehen, um dieses Projekt zu stürzen. Hm. Und ansonsten, ja, wie gesagt, also wir versuchen jetzt eben mit verschiedenen Gruppen in Deutschland und der Schweiz Menschenrechtsbrigaden aufzubauen. Also das kann natürlich auch eine sehr direkte Möglichkeit sein, die Leute in den nächsten Jahren unterstützen können. Und ansonsten ist natürlich auch immer wieder die deutsche Entwicklungshilfe anzuzweifeln. Also es gibt hier sehr viele große Staudammprojekte zum Beispiel auch, wo deutsche Firmen drin beteiligt sind. Miguel Facoce, eben der Schlechte aus Bajo Aguan, der sollte eigentlich von der Deutschen Investitions- und Entwicklungsbank unterstützt werden. Das ist ein Glück letztes Jahr gescheitert, eben weil man klar machen konnte, dass dass da an einen mehrfachen Mörder Geld gegeben wird.